Zünftig unterwegs, ein FHB-Podcast. Auf der Walz ziehen Handwerksgesellinnen und Gesellen 3 Jahre und 1 Tag lang durch die Welt, streng nach alten Regeln. Sie reisen zu Fuß oder per Anhalter, dürfen nicht für eine Unterkunft bezahlen und müssen ihre Heimat im Umkreis von 50 Kilometern meiden. Nur wer ledig, kinderlos und schuldenfrei ist, darf diese jahrhundertealte Tradition antreten, um Handwerk, Abenteuer und Freiheit zu erleben. Erkennbar sind sie an ihrer Kluft, der traditionellen Handwerkskleidung, die ihre Zugehörigkeit zeigt und ihnen Tür und Tor öffnet. Ihre Geschichten sind so vielfältig wie die Wege, die sie gehen. Mein Name ist Jasmin Teutrine und ich sage herzlich willkommen bei Zünftig unterwegs, dem FHB-Interview-Podcast mit Menschen auf der Walz. Herzlich willkommen im Podcast Zünftig unterwegs. Bei mir ist der Lutz. Heute frisch reingeschneit in unsere heiligen FHB-Hallen. Magst du dich mal vorstellen?
Ja, also wie gesagt, ich heiße Lutz, komme aus Eisenach, Thüringen ursprünglich, habe gelernt in Aschaffenburg. Als Tischler bin ich dann, ich bin jetzt ein Tischlergeselle, meine Ausbildung letztes Jahr abgeschlossen und bin dann noch 2 Monate jobben gewesen und danach bin ich dann direkt auf die Wanderschaft gegangen.
Wie lange bist du schon unterwegs?
Also jetzt wird es bald 1 Jahr sein. Ich habe im November gestartet letztes Jahr, am 3. November, und dann wird es dieses Jahr am 3. November 1 Jahr sein.
Okay. Genau. Was mich immer interessiert, wo kommst du gerade her? Was genau war dein letztes Ziel so?
Also ich komme gerade aus Portugal. Ich bin jetzt seit einer Woche wieder in Deutschland und ja, bin jetzt hier noch ein bisschen rumgetingelt und gerade auf dem Weg Richtung Bremen, genau, und komme, wie gesagt, jetzt aus Portugal, habe da eine wunderschöne Reise hinter mir, bin vom Norden Portugal bis runter in den Süden an der Küste entlang mit einem Reisekameraden und danach noch ein bisschen durch Spanien, Frankreich und von da aus dann in die Schweiz und zurück nach Deutschland.
Ach, wie cool, klingt nach einer tollen Route.
Ah, super, ja.
Was habt ihr da gemacht?
Also wir hatten vor, dort zu arbeiten. Das ist nicht ganz so aufgegangen. Es war halt da gerade Hochkonjunkturzeit, viele Touristen dort gewesen. Und wir haben halt in den Hostels und auch bei Privatpersonen angefragt, ob wir da arbeiten können für ein bisschen Kost und Logis. Und ja, der Plan ist nicht ganz aufgegangen. Das heißt, es war dann doch eher so ein Backpacking-Ding, dass wir einmal komplett durch Portugal halt durch sind und hab da einen Lebenstraum von mir erfüllt, dass ich surfen gegangen bin. Hab da auch Surfen jetzt für mich so entdeckt, gelernt und genau. Und hatten da insgesamt eine sehr, sehr schöne Zeit. Also haben vieles gesehen, viel mit Einheimischen auch Zeit verbracht. Nicht nur in den ganzen Touri-Hotspots gewesen. Und ja, konnten uns da mal ein bisschen umgucken.
Ist das auch etwas, was man auf der Walz sich ja so ein bisschen vornimmt, dass man irgendwie neue Sachen ausprobiert. Du sagst, das war ein Lebenstraum. War das so auch mit Ansage, ich fahre jetzt nach Portugal und vielleicht kann ich mir diesen Traum erfüllen? Oder ist die Wanderschaft auch so, ja, so eine Möglichkeit, so einen Zeitrahmen, sich Träume zu erfüllen, über seine Grenzen zu gehen und ja, sowas umzusetzen?
Ja, absolut. Also ich bin persönlich der Meinung, dass die Wanderschaft eigentlich dir alle Türen öffnen kann. Es liegt an deiner Kreativität, was du dir vorstellst, was du für dich dir vorstellst, ob es persönlich ist oder beruflich, kannst du einfach in dieser Zeit alles mal ausprobieren und musst halt nur den Mut dazu haben, es dann auch wirklich umzusetzen. Du musst du musst dich quasi ein bisschen dahin bewegen. Es kommt nicht alles immer auf dich zu, aber wenn du da eine gute Vorstellung hast und Träume hast, kannst du dir die auf jeden Fall unterwegs erfüllen. Also wie gesagt, bei mir war es das Surfen, das wollte ich unbedingt machen. Es gibt genauso auch berufliche Dinge, die ich mir noch vorstellen könnte auszuprobieren. Heißt mal als Drechsler zu arbeiten oder im Bootsbau zu arbeiten. Wäre von mir auf jeden Fall ein großer Traum. Deswegen gehe ich jetzt auch Richtung Norden, um da oben mich mal ein bisschen umzuhören, was da der Bootsbau dann, was da für Angebote gibt, wo man da eventuell mit einsteigen kann. Ja, also ich sehe es absolut so, dass die Wanderschaft eine Riesenmöglichkeit ist, einfach dir deine Träume zu erfüllen. Ja.
Und dann bist du nach Japan gegangen.
Genau, und dann kurz drauf ging der Flug dann nach Japan im Februar am 9.
Warum Japan?
Es ist grundsätzlich ein super interessantes Land. Also mich hat die Kultur schon immer fasziniert. Ich bin auch selber so ein kleiner Anime-Fan. Also ich finde diese Anime-Welt dort extrem spannend. Auch rein von der Natur her fand ich das schon immer mega cool. Ich kenne es von den Bildern. Genau zu der Zeit, wo wir da waren, war halt auch diese Kirschblütenzeit, die Sakura-Zeit.
Oh.
Und ja, das war schon immer so ein bisschen mal ein Traum von mir, dort mal hinzugehen, sowas mal in Wirklichkeit zu sehen. Und wir haben uns dann letztlich spontan im Winter zusammengesetzt, als wir alle noch in Arbeit standen, haben halt überlegt, so, was machen wir nächstes Jahr, was können wir mal wieder Cooles anstellen. Und da sind wir dann halt in der Truppe so zusammen drauf gekommen, dass wir nach Japan wollen. Der eine hatte schon länger den Plan, dorthin zu gehen, und hat uns dann letztlich so ein bisschen von seinem Plan erzählt. Und dann haben wir gesagt, ey, voll geil, da wollen wir uns anschließen, machen wir uns zusammen dahin. Und dann sind wir dann letztlich als Vierertrupp, sind wir dann rübergeflogen nach Japan.
Und wie wurdet ihr da aufgenommen? Also, wie haben die Leute euch angeguckt, begrüßt, gefragt? Wer seid ihr? Was macht ihr hier?
Ja, also wir waren auf jeden Fall erstmal so eine kleine Attraktion für die Leute. Also die waren schon sehr begeistert von unserem Outfit immer wieder. Die dachten erstmal, wir sind irgendwie aus Amerika, aus Texas, sind irgendwelche Cowboys oder irgendwelche Musiker, haben uns auch teilweise gefragt, wann der nächste Auftritt hier in der Nähe ist. Also die waren im ersten Moment schon ein bisschen verwundert, aber fanden es cool. Also die Japaner sind ja generell, was Mode angeht, auch sehr fortschrittlich, sage ich mal. Die haben einen super Style, finden oder achten auf sowas. Und ja, fanden unsere Kluft sehr interessant und haben auch sehr offen gefragt, wurden immer wieder auf der Straße angesprochen. Und wir hatten dann halt trotzdem sehr viel Glück. Also wir sind bei einem deutschen Bierbrauer, den wir durch Zufall getroffen haben, sind wir da untergekommen und der hat uns sehr, sehr gut vernetzt dann letztlich dort auf der Insel. Wir sind in Okinawa gelandet, das ist eine südliche Insel von Japan, und ja, wir hatten halt überhaupt keinen Plan. Wir haben gesagt, wir kommen da erstmal an, probieren erstmal, wie wir reinkommen, und sind dann halt auf den Deutschen getroffen, und das war so knapp nach einer Woche, und 3 Wochen sind wir da geblieben und er hat uns dann halt mit etlichen Leuten vernetzt.
Ein glücklicher Zufall.
Genau, das war ein sehr guter, sehr glücklicher Zufall für uns. Der hat halt schon 20 Jahre dort auf der Insel gelebt, kannte da Hinz und Kunst, dadurch, dass er halt auch Bier verkauft, deutsches Bier, zieht ja schon die Leute an. Und ja, und die Kontakte hat er uns dann auch weitergegeben. Also wir hatten dadurch Schlafplätze, wir hatten dadurch auch Arbeitsmöglichkeiten, die wir dann aber auf Okinawa abgelehnt hatten. Wir sind dann irgendwann aufs Mainland rüber und da sind wir dann in Arbeit gewesen, auch durch ihn dann letztlich, durch einen Kontakt, der über Instagram dann entstanden ist. Und ja, kam dann doch nochmal für 10 Tage dazu, für Kost und Logis zu arbeiten.
Wenn du sagst, durch Instagram, ihr seid da und ihr seid eine Attraktion, das heißt, ihr wurdet da auch so ein bisschen angekündigt und promoted. Und
ja, genau.
Das, was ihr eigentlich ja gar nicht so gerne mögt, ne?
Nicht unbedingt, aber es ist trotzdem sehr vorteilhaft, das im Ausland zu machen. Weil letztlich kennt man uns jetzt nicht unbedingt groß im Ausland, was jetzt nicht um Deutschland herum ist. Alles, was weiter weg ist, ist es doch sehr unbekannt. Und dadurch ist es schon eine schöne Möglichkeit, letztlich auf unsere Tradition aufmerksam zu machen. Und ja, durch Instagram tatsächlich kam dann auch noch die Möglichkeit, oder hatten wir dann halt die Chance, noch in die Zeitung zu kommen. Waren dann in dem Okinawa Newsletter von der Insel. Und ja, tatsächlich haben uns die Leute auch ein paar Wochen später dann auch nochmal erkannt. Also die haben uns, ich glaube, nach einer Woche wurde es gedruckt und dann sind wir noch eine Woche dort geblieben und haben uns die Leute auch gegrüßt und haben gemeint, hey, ihr seid doch die aus der Zeitung.
Ach, witzig.
Ja. Und ja, es ist eine schöne Möglichkeit trotzdem, das zu nutzen, um auf uns ein bisschen aufmerksam zu machen.
Und was habt ihr dann gearbeitet?
Wir sind bei einem deutschen Auswanderer untergekommen, der sich ein altes Samurai-Anwesen gekauft hat, um das dann auch für Backpacker und, keine Ahnung, Urlauber dann letztlich auch noch zu vermieten. Und der wollte halt einen Innenausbau haben, der sich auch etwas an den deutschen Innenausbau anlehnt. Also wir haben schon viel mit Holz gearbeitet. Er selber will dann noch Lehmputz mit einbringen, was auch in Japan viel genutzt wird. Aber es sollte auf jeden Fall viel mit Holz sein. Und dann sollten auch noch ein paar Möbel irgendwann da reinkommen, die ein bisschen deutschen Stil haben. Aber wir haben letztlich den Innenausbau gemacht. Also wir haben Wände verkleidet, haben Wände hochgezogen, haben die Deckenschalungen haben wir gemacht, komplett im Dach. und Dämmung eingebaut und sowas. Ich meine, es waren letztlich 10 Tage. Da hat man auch nur limitiert Zeit. Aber wir haben auf jeden Fall schon eine Menge in der Zeit umgesetzt. Dadurch, dass wir zu 5 dann auf der Baustelle waren und er nicht alleine, konnten wir schon eine Menge mithelfen, mit bewegen. Ja, und konnten, denke ich, so weit ihm helfen, dass er dann auch dann danach alleine erstmal wieder weitermachen konnte.
Warum wart ihr nur 10 Tage da?
Es war noch nicht mal geplant, dass wir noch viel länger bleiben, weil wir hatten vor, 3, 4, 5 Tage nur zu bleiben. Und dann hat sich aber der eine Kamerad die Wade aufgeschnitten, ganz dummerweise. Der ist nämlich in ein Gebüsch gesprungen und hat sich dann an so einem Eisenstab sich die Wade aufgeschnitten.
Autsch.
Und der musste mit 13 Stichen genäht werden. Und dadurch sind wir dann halt noch etwas länger geblieben, dass er sich ein bisschen auskurieren konnte. Und in der Zeit haben wir dann halt da gearbeitet. Wir hatten insgesamt halt für diesen Trip 2,5 Monate Zeit. Und wir waren da gerade in der Halbzeit und haben halt gesagt, gut, wir sind jetzt gerade auf dem Mainland angekommen, wollen halt noch ein bisschen was sehen bis Tokio hoch. Deswegen haben wir gesagt, die 10 Tage ist halt Maximum an der Zeit, die wir jetzt so rausholen können. Ansonsten wollten wir dann halt weiter und wollten noch ein bisschen was dann vom Mainland entdecken.
Und du hast gesagt, altes Samurai-Anwesen. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen?
Also es ist ein sehr traditionelles Haus, also sehr nach traditioneller Bauart, viel Holz auch. Grundsätzlich ist die ganze Struktur aus Holz gebaut worden. Und es hat halt diese traditionellen Schiebetüren dann drin. Es hat das offene Dach und die ganzen Tatami-Matten auf dem Boden und all sowas. Also es wird sehr traditionell wieder aufgebaut mit einem Hauch vom deutschen Stil. Genau, und es ist letztlich so in der... Er hat das ganze Haus abgerissen, hat es aber dann auch sehr ähnlich wieder aufgebaut. Also es ist in der Struktur immer noch fast genau das gleiche Haus, was vorher da stand. In einem alten Dorf, wo die Samurai gelebt haben. Genau.
Okay. Was habt ihr denn doch Spannendes erlebt in Japan?
Oh ja, also es war doch immer wieder auch sehr spannend, zum Beispiel da zu trampen, mit den Leuten dann auch irgendwie in Kontakt zu kommen. Also wir dachten am Anfang, es ist wohl schwierig, dort zu trampen. War dann super einfach. Die Leute haben uns doch immer wieder mitgenommen. Und haben uns dann auch mal nach Hause eingeladen. Sprich, wir waren dann auch privat bei denen mal unter. Und das sind dann doch Einblicke, die man so jetzt als normaler Tourist nicht bekommt. Und ja, wir durften beispielsweise da auf Tanegashima war das. Das ist so eine kleine Insel. Durften wir dann über ein Wochenende bei den einen bleiben. Und da haben wir beispielsweise ein Erdbeben miterlebt. Stärke von 5,8. Das war mein erstes Erdbeben, was ich in meinem Leben miterlebt habe. War erstmal ein kleiner Schock, als das losging, aber war dennoch irgendwie auch sehr spannend. Ja, saßen dann trotzdem abends noch weiterhin gemütlich zusammen, haben dann Shabu-Shabu gemacht. Das ist quasi etwas zu essen, das ist ein One-Pot, wie eine Suppe. Es ist heißes Wasser da drin und dann wird alles Mögliche mal reingekippt. Und kommen Nudeln rein, kommt Gemüse rein, dann gibt es so ganz dünnes Fleisch, was du kurz reinhältst. Und dann wird das dadurch ein bisschen, ja, wie sagt man, also es wird dann ein bisschen gedünstet, es ist dann nicht mehr ganz roh. Und da saßen wir dann den ganzen Abend zusammen, haben da Musik gemacht. Der eine hat seine Ukulele noch rausgeholt, haben wir so traditionelle Lieder dort hören dürfen, die da gesungen haben. Und ja, sind dann auch einen Tag drauf mit denen surfen gegangen, so Dinge, sind an den ihren Lieblingsbeach gefahren und sind da mit denen ins Wasser raus. Und ja, dann haben wir die Großstädte dann noch weiter auf der Reise entdeckt, waren dann in Osaka, Kyoto, Tokio, haben da so ein bisschen Touristenattraktionen, haben wir uns angeschaut. Und halt letztlich die Reise an sich war jeden Tag irgendwie was Neues, was wir entdecken konnten. Also es sind auch allgemein mal so Schlafplätze suchen. Bist in Japan, hast keine Ahnung so wirklich von den Städten und dann suchst du mal nach einer Außenplatte, sagen wir, also einen Schlafplatz draußen. Und da hatten wir beispielsweise die Möglichkeit, mal bei einem Tempel zu schlafen oder auf einem alten Friedhof haben wir mal geschlafen und Parkhäuser oder ja, so schön mitten im Park, wo wir wach geworden sind, wo ein paar Musik gemacht haben neben uns und wir so langsam dann dadurch aus unseren Träumen erwacht sind und ja, dann direkt mal am Strand geschlafen, all solche Dinge. Also es war schon immer wieder ziemlich cool, ziemlich spannend, so auch dann Schlafplätze abends zu suchen. Ja.
Was war für euch für dich der größte Unterschied Japan auf der Walz, Deutschland auf der Walz?
Ja, grundsätzlich erstmal die Kultur an sich. Also die Japaner haben doch strikte strikte Dinge, sprich, wenn du in die Häuser kommst, ziehst du erstmal die Schuhe aus und sitzt auf dem Boden, isst auf dem Boden, sitzt zusammen, hast ja, ein großes gemeinsames Zusammensitzen. Also das ist jetzt nicht so, dass die auch die Räume abgetrennt haben, sondern ist alles irgendwie offen, wenn man dann in den Häusern ist. Und es ist ein großes Miteinander, habe ich auf jeden Fall gemerkt, so dass die gerade familiär sehr eng zusammen sind, viel Zeit zusammen verbringen. Das war schon mal eine sehr schöne Sache, aber so ganz große Unterschiede.
Also die Sprache natürlich, ne?
Die Sprache ist
und die Sprache, also beziehungsweise Sprachbarriere, weil ihr ja ohne Handy reist und da nicht einfach mal ein Übersetzungsprogramm laufen lassen könnt, ne? Wie war das denn für euch?
Ja, also es war viel ein bisschen improvisieren, dass man sich verständlich macht, was man genau möchte. Also die Japaner sind doch etwas zurückhaltend, was Englisch sprechen angeht. Manche können es nicht, manche wollen es auch nicht so wirklich. Ich hatte gehört, dass es bei denen dann doch so ist, dass sie ein bisschen schüchtern sind, nicht unbedingt Englisch sprechen wollen, weil sie die Aussprache nicht ganz so beherrschen. Deswegen da doch etwas zurückhaltend sind. Aber letztlich haben sie uns doch immer wieder auch weitergeholfen. Also es gab immer wieder irgendwie eine Möglichkeit, dass man sich verständlich gemacht hat, was man direkt möchte. Ansonsten hat man doch auch die Möglichkeit, dadurch, dass sie ein Handy dabei hatten und einen Übersetzer genutzt haben.
Auf der anderen Seite das Handy zu nutzen,
genau.
Quasi.
Genau.
Weil die größte Freiheit, kein Handy dabei zu haben, ist dann auch wieder kein Google Maps,
genau,
kein Übersetzer.
Genau.
Man ist ein bisschen aufgeschmissen dann doch, genau, ne, bei solchen Sachen.
Ja, voll. Also es waren doch immer wieder so Dinge, wo wir dann doch immer wieder vor Herausforderungen gestellt wurden. Gerade dann auch beispielsweise Schlafplätze raussuchen, günstige Hostels. Wenn wir dann irgendwie drinnen schlafen mussten, was wir ja in Großstädten machen mussten auf jeden Fall. Da war nichts mit draußen pennen. Und ja, da war dann viel erstmal durch die Stadt laufen, viel erstmal erkunden, irgendwo eine Touristeninformation finden, dass man wenigstens eine Stadtkarte hat und sich dann nach der so ein bisschen orientiert hat. Und ja, man hat halt einfach nach und nach dazugelernt, wie es da läuft, wo man eine Möglichkeit hat zu schlafen. Wir haben beispielsweise auch in Internetcafés geschlafen, die 24 Stunden offen haben. Da hast du dann einfach einen Raum mit einem Computer drin und pennst da auf so einer Matte. Was aber auch vollkommen in Ordnung war, dann war für uns dann teilweise schon mal wieder irgendwo auch Luxus, einfach mal drin wieder zu pennen, nachdem wir mehrere Tage draußen geschlafen hatten. Ja, und man kommt dann halt einfach so nach und nach rein. Also man versteht ein bisschen den Aufbau der Städte. Man weiß, wo dann doch immer wieder so das Zentrum ist, wo in der Nähe vielleicht eine Touristeninformation ist. Oder ja, einfach schnelle Möglichkeiten, um irgendwo einen Schlafplatz zu finden. Es hat auch immer wieder preislichen Unterschied gemacht. Wenn man ein Smartphone benutzt hat, hast du meistens ein günstigeres Zimmer gekriegt, als wenn du jetzt keins hast und dann vor Ort bist und ein Zimmer möchtest. Genau. Und auch dann halt Planungen wegen Zugfahren, Busfahren, war dann doch auch immer wieder so ein paar Wartestationen dazwischen, wo man halt erstmal auf den Bus dann eine ganze Weile warten musste, wenn man halt nicht wusste, wann er abfährt. Und ja, aber letztlich, es ging alles, es hat alles funktioniert. Wir kamen super gut vorwärts, haben immer wieder auch mal einen Plan B dann gehabt, der dann auch wieder aufgegangen ist, wenn der erste Plan halt nicht funktioniert hat. Und hat uns auf jeden Fall auch wieder gezeigt, dass es immer wieder klappt, wenn man auch flexibel bleibt, wenn man entspannt bleibt. Genau, und hat auch sehr gut funktioniert, auch in der Gruppendynamik. Also
super.
Hatten da doch immer viel Spaß.
Wie hast du so dieses erste Jahr erlebt von Start? Warst du unruhig am Anfang oder hattest du diese Gelassenheit, hast du die schon mitgebracht in die,
also direkt
in die Wanderschaft?
Ich denke, ich habe schon eine gewisse Gelassenheit auf jeden Fall in mir. Trotzdem war es das Erste, weil ich auch gelernt habe, du musst noch viel ruhiger werden, weil meine erste Woche war auf jeden Fall schon ein bisschen Ups and Downs. Und auch bevor ich losgegangen bin, war ich völlig aufgeregt. Also die ersten Wochen waren schon echt ziemlich hart, erstmal diesen Einstieg zu kriegen. Deswegen war ich dann schon am Anfang noch ein bisschen unruhiger, aber es hat sich schnell gelegt, sobald ich halt dann wirklich drin war, gemerkt habe, okay, es braucht seine Anlaufzeit, aber dann kam schon so meine Natürlichkeit wieder raus, meine natürliche Ruhe. Und ich denke schon, dass ich auf jeden Fall ein bisschen noch ruhiger geworden bin, entspannter geworden bin, was halt Dinge angeht, die vielleicht nicht sofort klappen oder Pläne, die halt nicht direkt aufgehen. Das nehme ich auf jeden Fall viel gelassener hin und weiß, es gibt immer Alternativen, immer andere Optionen und manchmal liegt es direkt vor der Nase, obwohl man dann doch im Kopf hatte, noch weiter zu ziehen. Und
genau das, was halt auch vor der Nase liegt, muss man erstmal erkennen. Und auch, ja, das zeigt einem dann halt, dass es halt nicht immer nach Plan läuft und dass es, ja, manchmal gar nicht so weit weg ist.
Wenn du sagst, der Anfang war hart, was war hart für dich? Was war besonders hart für dich?
Also besonders hart für mich waren erstmal in diese Strukturen reinzukommen, in die Regeln reinzukommen und auch diese öffentliche Präsenz dauerhaft zu haben und auch immer wieder angesprochen zu werden, vielleicht auch unter Beobachtung zu stehen, ob es jetzt der Schacht ist, der irgendwie ein Auge speziell auf dich hat oder auch andere Menschen.
Man muss sagen, du bist ein Rolandsbruder, ne?
Genau.
Genau, das sehe ich ja jetzt,
genau.
Wenn ich dich angucke.
Richtig.
Genau, an der blauen
Ehrbarkeit.
Mhm. Genau, also alle Menschen, die jemanden in Kluft mit der blauen Ehrbarkeit, ich würde jetzt mal sagen, es sieht ein bisschen aus wie eine Krawatte, aber es ist keine Krawatte, ne? Aber genau. Jetzt, um das mal so optisch zu beschreiben, genau, daran erkennt man einen Rolandsbruder.
Richtig, und da gibt es dann noch ein paar andere Schächte, die sich auch dann optisch auszeichnen mit einer anderen Ehrbarkeit oder mit Knöpfen an der Kluft oder eingeschlagenen Kragen oder sowas. Also es gibt dann doch immer wieder Unterschiede, dass wir halt einander erkennen, wo wer hingehört. Und ja, dafür ist das dann quasi da.
Gibt dir das auch noch irgendein Gefühl von Sicherheit, jetzt auch unter diesem Mantel des Schachtes unterwegs zu sein?
Ja, schon. Also dieses Netzwerk hat halt den Vorteil, dass du immer Ansprechpersonen hast. Wenn es wirklich mal hart auf hart kommt, kannst du auch mal jemanden fragen, ob ich dann mal bei jemanden anrufen kann, direkt aus dem Schacht, um ja irgendwie eine Unterkunft zu finden oder irgendeine andere Info zu bekommen. Und das geht immer sehr schnell, dass man dann irgendwie eine Antwort bekommt, um weiterzukommen. Und ansonsten ist es halt auch ein schönes Gefühl, in so einem Gefüge zu sein und ja, einfach tolle Leute um sich rum zu haben, ist meine Erfahrung. Also ich komme mit unserem Schacht ziemlich gut klar. Ich komme mit den ganzen Leuten sehr gut zurecht, ob es die Fremden sind, die gerade reisen oder die Einheimischen, die ihre Reise schon hinter sich haben. Und es ist auch immer wieder spannend, dann die Geschichten zu hören, wenn man sich regelmäßig bei den Stammtischen trifft oder auf großen Veranstaltungen ist und dann immer wieder neue Gesichter auf jeden Fall sieht, dann auch sieht, wie groß dieser Schacht ist, worum sich dieser Schacht auch kümmert, auch dieser Zusammenhalt untereinander. Also für mich war es eine sehr gute Entscheidung, über den Schacht zu reisen, ja.
Und du hast vorhin schon gesagt, da sind wir so ein bisschen hängen geblieben, du bist jetzt auch, ja, du stehst jetzt mehr in der Öffentlichkeit, natürlich auch durch dein Äußeres, durch die Kluft, ne, an der du immer erkennbar bist. Wie fühlt sich das für dich an und wie, in welchen Situationen fühlst du dich besonders in der Öffentlichkeit und was ist die dir häufigst gestellte Frage, die du so hörst? 3 Fragen in einer.
Jo, also das erstmal ist es auf jeden Fall, wie gesagt, eine Umstellung gewesen, dass ich so in der Öffentlichkeit stehe. Mittlerweile habe ich mich da sehr dran gewöhnt. Mir gefällt es auch sehr. Ich bin gerne unter Menschen und habe mich da, ja, sage ich mal, auch noch mal mehr entwickelt dazu, dass ich dieses Extrovertierte da vielleicht auch leben kann und selber auf die Menschen zugehe, die Menschen auf mich zugehen können, ich mit denen auch ganz entspannt reden kann. Und in den meisten Fällen genieße ich es auf jeden Fall auch sehr, weil es ist immer ein freundliches Gespräch, was bei rumkommt, auch ein großes Interesse, gerade hier im deutschsprachigen Raum gegenüber der Wanderschaft. Und ja, es ist schon wirklich, wie soll ich sagen, also es macht mich auch öfter mal demütig, weil viele Leute mich auch sehr unterstützen, obwohl ich die gar nicht kenne, die mir völlig fremd sind. Und mir auch oft aus irgendwelchen Pattsituationen rausholen, also mir dann helfen in diesen Situationen oder mir mal ein Essen, mir mal was zu trinken ausgeben.
Hast du ein witziges Beispiel zu aus Pattsituationen helfen?
Ja, das sind zum Beispiel auch so Situationen, wenn du an der Straße stehst, du weißt einfach nicht, wo du gerade bist und fragst gerade, wo hier zum Beispiel in der Nähe irgendeine Bibliothek ist oder sowas. Und die Leute sind da halt sofort da und helfen dann auch oder auch im Ausland ist es jetzt öfter so gewesen, dass ja, wir die Sprache zum Beispiel in Portugal nicht konnten. Und dann erkennen wir plötzlich, okay, da kommt jemand auf uns zu, es ist ein Deutscher. Und wir kommen dann ins Gespräch und ja, haben vielleicht noch ein paar offene Fragen. Und der hilft uns dann auch direkt weiter. Also überall irgendwie auf der Welt kriegt man dann geholfen, weil man erkannt wird. Und speziell halt auch bei den Deutschen auf jeden Fall. Die freuen sich immer wieder, wenn sie mal jemanden sehen, vor allem wenn es im Ausland ist, sagen sie auch, hey, wie kommt denn ihr hierher und was macht ihr hier und sowas. Und ja, so direkt ein witziges Beispiel habe ich jetzt gerade nicht parat, aber es ist auf jeden Fall so, dass es immer wieder unverhofft kommt, dass jemand mal um die Ecke kommt und dann sagt, hey, wo pennst du denn heute Nacht? Ich habe da noch eine Schlafmöglichkeit, kannst bei mir auf der Couch pennen. Ansonsten hätte ich dann wahrscheinlich alternativ auf der Straße geschlafen. Und ja, es sind kleine Dinge, an die man manchmal auch noch nicht mal denkt, wo man dann einfach weitergeholfen bekommt. Mhm. Genau, und das war nochmal die andere Frage?
Es waren zu viele Fragen, nee, auf einmal. Die andere Frage war, welche Frage dir am häufigsten gestellt wird?
Ja, das sind dann halt immer die Standardfragen, so wie ist es mit der Versicherung, wie bezahlen wir die Versicherung oder arbeiten wir jeden Tag und immer wieder woanders, und es sind auf jeden Fall immer wieder Trugschlüsse, was die Leute am Anfang haben, die wir dann halt erstmal aufklären, also wie zum Beispiel, dass wir jeden Tag arbeiten, wir haben dann meistens eher so ein Intervall, dass es sich abwechselt von Arbeiten und Reisen, dass man, ich mache es zum Beispiel so gerne 2 bis 4 Monate irgendwo bin, dann da arbeite, mich eingearbeitet habe und danach dann reisen gehe. Und das sind halt so Sachen, da wissen die Leute das nicht immer genau, wie das bei uns dann aufgeteilt wird. Oder ja, woher komme ich? Das ist auch immer wieder eine ganz normale Frage, die ich auf jeden Fall gestellt bekomme. Und ja, wo sind meine nächsten Ziele? Das sind auf jeden Fall immer so diese Standardfragen. Es sind viele Floskeln auf jeden Fall, die immer wiederholt werden, so, und die man auf jeden Fall dann oftmals beantwortet, ja. Oder ob wir ohne Handy reisen und sowas.
Ja.
Kann ich halt auch immer nur bestätigen.
War das schwer für dich, das abzulegen?
Das Handy?
Mhm.
Überhaupt nicht. Also ich habe mich sogar sehr darauf gefreut, dass es dann irgendwann mal weg ist. Und ich habe mich innerhalb von 1-2 Tagen schon direkt dran gewöhnt. Natürlich, am Anfang kam noch so dieser Griff an die Tasche. Habe ich mein ganzes Zeug dabei, ist das Handy irgendwo. Das war jetzt noch am Anfang, aber das habe ich ganz schnell abgelegt. Und auch der Gedanke daran, das irgendwie benutzen zu müssen oder benutzen zu wollen, also es war schnell weg.
Was macht Wanderschaft für dich aus?
Ja, diese Flexibilität, dass ich jeden Tag für mich entscheiden kann, wohin es geht. Und dann auch, wie gesagt, das mit den Träumen ist auf jeden Fall ein großer Faktor, dass ich mir wirklich all meine Träume so unterwegs erfüllen kann, wo ich mal hingehen möchte, in welches Land ich mal möchte oder mich einfach beruflich weiterentwickeln kann. Das sind alles so Sachen, also das ist sehr speziell und sehr einzigartig auf Wanderschaft. Und dann auch dieses Netzwerk, was man sich aufbaut über die Zeit, dass du überall, wo du gearbeitet hast, die Leute kennenlernst aus verschiedensten Regionen. Und dann auch das Netzwerk des Schachtes, dass du dir da dass du bei den Reisegesellen auch neue Freundschaften aufbaust und das Ganze wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, ein Leben lang hält und man sich auf jeden Fall immer wieder weiter engagieren kann. Und ja, es ist ein großer Zusammenhalt auch unter uns Wandergesellen, ob es jetzt in unserem Schacht ist oder schachtübergreifend ist. Wir stehen alle für eine Sache ein, haben quasi unsere eigene Bubble, kennen uns darin gut aus und tauschen uns auch darüber aus. Und ja, auch dieses alternative Leben zum Alltag. Also wir leben halt keinen normalen Alltag. Wir leben alles andere als normalen Alltag. Also dadurch, dass wir in viele fremde Städte kommen und uns ganz neu orientieren müssen und auch viele neue Kulturen kennenlernen, viel auf Achse sind und genau uns dann letztlich auch unseren Tag einteilen können, wie wir das wollen. Auch wenn wir neu in Arbeit stehen, ist das auch immer noch mal eine ganz neue Erfahrung, weil es ist ein neuer Betrieb, es ist eine neue Umgebung. Und das sind alles so Sachen, das würde man wahrscheinlich im Alltag so niemals kennenlernen. Und auch nicht für, also diese Häufigkeit, sage ich mal, dadurch, dass ich 2 bis 4 Monate irgendwo arbeite, ist es doch immer noch ein relativ kurzer Zeitraum, ausreichend, um sich einzuarbeiten, aber halt kurz in dem Sinne, dass man nicht lange dort arbeitet, um sich hochzuarbeiten, sondern das Ganze halt kennenlernt in dem Betrieb und dann vielleicht für die Zukunft sich dann nochmal so ein Auge da drauf wirft, um vielleicht zu sagen, ja, das ist vielleicht was für mich dann nochmal später. Und genau, und dadurch ist der Alltag immer wieder verschieden, an verschiedenen Orten zu sein, an verschiedenen Arbeitsadressen zu sein. Ja, und ich finde, das macht es letztlich aus, diese Vielseitigkeit in dem Ganzen.
Ja, wie bist du ursprünglich denn überhaupt auf die Idee gekommen, das könnte was für dich sein. Und wie hast du so dann erst so diesen ersten Schritt überhaupt gemacht in diese Richtung? Ist vielleicht auch interessant für Menschen, die das auch interessant finden und gerne selber losgehen würden. Wie war das bei dir?
Also es ging bei mir vor der Ausbildung schon los. Ich war da freiberuflich unterwegs und habe quasi bei einem Restaurator gearbeitet. Und der hat mich damals darauf hingewiesen, zudem auch meine Stiefmam damals hat auch gemeint, hey, ich habe da was gehört mit der Wanderschaft, könnte ja was für dich sein. Und das kam irgendwie zeitgleich. Und habe mich dann halt genauer dazu nochmal informiert und habe halt gelesen, okay, ich brauche auf jeden Fall eine Ausbildung dafür. Und dadurch, dass ich freiberuflich gearbeitet habe, noch keine Ausbildung zu dem Zeitpunkt hatte, habe ich halt dann gesagt, gut, mein nächster Schritt wird sein, in eine Ausbildung zu gehen.
Das heißt, die Wanderschaft war der Motivator für die Ausbildung?
Genau, um dann in die Ausbildung zu gehen, richtig. Und ich war halt als Restaurator sehr glücklich auf jeden Fall und habe da auch teilweise Arbeiten also wie bei einem Tischler gehabt und habe dann auch gemerkt, okay, dieses Tischlern, das gefällt mir sehr gut, wird gerne in der Sparte bleiben. Und habe dann gesagt, alles klar, dann suche ich mir jetzt einen Betrieb, mache da meine Ausbildung und danach geht's auf die Wanderschaft. Und das war mein großes Ziel dann direkt. Also war für mich klar, dass ich die 3 Jahre jetzt auf jeden Fall dann durchziehe, abschließe, um dann auf die Straße zu gehen. Ja.
Ja, cool, also von langer Hand geplant.
So gesehen.
Um dann planlos eigentlich durch die Welt zu laufen.
Ja, genau.
Ja, cool. Gab es eine Begegnung jetzt in dem einen Jahr, dass du unterwegs bist, die dir so besonders in Erinnerung geblieben ist, die herausgestochen ist, die durch irgendwas besonders war?
Boah, da fallen mir gleich auf Anhieb viele ein. Also es sind doch immer wieder besondere Menschen gewesen, die auf mich zukamen, wo ich auch gearbeitet habe. Mein erster Arbeitgeber, den ich mir selber rausgesucht habe, das war ganz besonders. Da bin ich in der Familie untergekommen. Und habe 3 Monate bei der Familie gewohnt und habe dann ganz normalen Familienalltag mitgemacht. Und habe auch super tolle Arbeit gehabt. Und mein Chef war halt auf persönlicher Ebene ein super, super toller Mensch. Und von dem habe ich auch sehr viel gelernt. Bin durch ihn auch ein bisschen, sage ich mal, in Richtung zu Gott gekommen. Und er ist selber gläubig und hat mich da ein bisschen näher rangeführt, was ich auch sehr zu schätzen weiß und auch immer wieder das auch weiter jetzt dadurch im Herzen trage, auch mehr Vertrauen bekommen habe. Und ja, und dann, wie gesagt, abseits vom Arbeiten hatte ich da eine super schöne Zeit auch. Mit den Kindern habe ich eine super Zeit verbracht. Und ja, das war ein Moment. Dann auch auf Reisen, also jetzt speziell zu Portugal zuletzt, was mir sehr in Erinnerung blieb, ist unter anderem der Miguel, den ich da kennengelernt habe. Der hat mir angeboten, jetzt im November dort nochmal zu arbeiten. Und bei dem waren wir auch ein paar Tage, mein Kamerad und ich, und haben bei ihm auf dem Resort ein bisschen Zeit verbracht. Und ich werde dann im November nochmal zu ihm machen, um dann seinen Dachstuhl neu zu machen und hoffentlich mit ein paar Gesellen. Das war ein super Moment, bei ihm unterzukommen. Und generell dann halt auch viele Leute, die einem so unterwegs begegnen.
Sind also der Miguel hat ein Ferienresort in Portugal, höre ich da jetzt raus.
Genau.
Und bei dem bist du untergekommen oder den hast du kennengelernt. Genau. Und der hat aber jetzt noch keine Arbeit.
Der hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Arbeit, aber dann ab November. Dann wird da eine Großbaustelle aufgemacht.
Und dann seid ihr da am Start.
Genau.
Und unterstützt.
Genau, also ich auf jeden Fall. Und ich werde versuchen, halt noch ein paar Gesellen da zu motivieren. Wir haben jetzt bald ein großes Treffen und da sprechen sich die Pläne immer ein bisschen rum. Und da möchte ich mal versuchen, ein paar Leute mit ins Boot zu holen.
Mhm. Wobei Pläne machen ja eigentlich so mit Fragezeichen eigentlich bei euch so.
Ja, also was dieser allgemeine Tag so angeht schon. Also da geht oftmals der Plan planlos los. Und das schon, aber so ein paar Reisepläne macht man dann doch, dass man sich schon mal ausmacht, okay, in den und dem Zeitraum würde ich gerne in das und das Land. Und dadurch, dass sich das bei uns jetzt halt so entwickelt hat, dass wir das Jobangebot bekommen haben, ist auf jeden Fall so, dass da ein gewisser Plan jetzt steht, weil der Miguel mit uns auch planen muss. Und ich auch auf jeden Fall mein Wort schon dazu gegeben habe, dass ich da vorbeikomme. Und somit steht dann auf jeden Fall für den Zeitraum Ende November, dass ich da hinmache. Und wie gesagt, wenn sich da ein paar Gesellen überzeugen lassen von meinem Plan, den ich mir jetzt gesteckt habe, wäre das auf jeden Fall eine super Sache. Und ja, so manche Pläne, die klappen dann schon und die macht man sich dann auf jeden Fall auch, ja.
Du hast gesagt, der Tag geht planlos los.
Ja.
Hast du irgendwelche persönlichen Rituale, die ein bisschen Struktur in deinen Tag bringen, die dir wichtig sind?
Also generell für mich in den Tag zu kommen, ist erstmal wichtig, einen Kaffee früh zu trinken. Das ist erstmal so das erste Ziel, was ich früh oft habe, dass ich zu einem Bäcker gehe und mir einen Kaffee hole. Aber ansonsten so richtig Rituale. Ich habe mir auf jeden Fall festgehalten, dass ich regelmäßig meinen Sport mache. Den lasse ich nicht aus. Und das hilft mir auch immer, eine gewisse Ausgeglichenheit zu haben. Ja, aber ansonsten...
Das heißt, das machst du draußen, dann suchst du dir irgendwie...
Entweder draußen in Calisthenics Park oder drin, dass ich halt für mich dann auch mein Homeworkout mache.
Mhm.
Das ist mir, wie gesagt, also ist so ein Ritual, das brauche ich einfach. Trotz der Bewegung, die ich jeden Tag habe, brauche ich auch meine ganz körperliche Auslastung und ja, mache da auf jeden Fall immer Sport für mich. Und wenn es sich anbietet, mache ich auch gerne anderen Sport auch irgendwo mit. Und das würde ich sagen, ist jetzt letztlich mein Ritual. Und jeden Abend schreibe ich Tagebuch, das zum Abschluss des Tages, dass ich dann immer noch mal so für mich den Tag Revue passieren lasse und das nochmal niederschreibe. Weil mir es auch wichtig ist, wenn ich dann irgendwann nach 3 Jahren oder ein bisschen länger dann heimkomme und dann da reinschauen kann, dass ich einfach meine Erinnerung immer wieder wachrufen kann und nicht alles vergesse.
Wenn du jetzt heute Abend in dein Tagebuch guckst, wie würdest du sagen, hat der Lutz sich in dem Jahr jetzt verändert?
Oh doch, ganz schön. Also ich bin auf jeden Fall wesentlich weltoffener geworden. Ich komme halt aus einer kleinen Stadt und habe da, wie soll ich sagen, also immer dieses Kleinstadt-Feeling gehabt, auch immer wieder ähnliche Gespräche. Bin dann nach Aschaffenburg gegangen, was für mich schon mein Horizont erweitert hat. Aber lange nicht so weit, wie es die Wanderschaft getan hat. Und erstmal, dass ich halt mit Menschen wesentlich offener umgehen kann, dass ich nicht mehr so zurückhaltend bin. Dann zudem bin ich, denke ich, auch, habe ich viel mehr Selbstvertrauen bekommen, eigenes Vertrauen in mich selber, in meinen Weg, dass ich nicht immer einen Plan machen muss, sondern auch ja, aktiv halt an dem Tag, an dem Moment arbeiten kann daran, an meinen Plan oder an meinen nächsten Schritten. Ja, das heißt, dass ich einfach da ein gewisses Urvertrauen bekommen habe in mich selber. Und auch handwerklich habe ich mich auf jeden Fall weiterentwickelt durch die Baustellen, die ich hatte. Da kam auch schon vieles dazu, zumal ich halt jetzt mehr Zimmermannsarbeiten gemacht habe als Tischlerarbeiten. Und das hat mir jetzt auch nochmal viel geholfen. Ja, also ich denke auch, wenn mich ja, Leute sehen und die mir nahestehen, die könnten, da denke ich auch auf Anhieb noch mal ein paar Sachen mehr sagen, auch wie ich mich verändert habe. Aber ich denke schon, dass ich mich im Positiven auf jeden Fall entwickelt habe und ja, noch mehr Schwung in mein Leben einfach dadurch gebracht habe.
Mhm.
Ja, würde ich sagen.
Du hast jetzt schon gesagt, du hast jetzt auch in einem anderen Gewerk gearbeitet. Gibt es noch so fachfremde Sachen, die du jetzt in einem Jahr schon gelernt hast?
Also größtenteils ist es wirklich das Fachfremdeste gewesen, dass ich jetzt als Zimmermann gearbeitet habe und habe da jetzt halt noch ein paar Ziele, wie gesagt, als Drechsler zu arbeiten, als Bootsbauer zu arbeiten. Und boah, zudem habe ich jetzt auch dann mal in einem Wald zum Beispiel gearbeitet, habe da ein bisschen ein paar Bäume niedergemacht, die halt weg mussten aus dem Wald und die klein gemacht. Beispielsweise habe ich auch noch nicht vorher gemacht, dass ich da im Wald groß geschafft habe. Im Sägewerk habe ich schon gearbeitet, was für mich auch völlig neu war. Und ja, Kleinigkeiten dann halt auch. Also es sind immer wieder neue Arbeiten, die ich vorher noch nicht gemacht habe und froh bin, dass ich die bisher machen durfte, austesten durfte.
Was war das schönste Projekt, woran du mitgearbeitet hast bisher?
Ich denke, das war in Liechtenstein. In Liechtenstein habe ich Altbaurestaurierung gemacht und da waren wir in einem alten historischen Gebäude und haben da Balken ausgetauscht. Und das war das erste Mal, dass ich so eine Restaurierung mitgemacht habe. Und das war für mich eine ganz spannende Sache. Weil so ein altes Haus hat halt wirklich, also wie das sich entwickelt hat über die ganzen 2 Jahrhunderte, was das da jetzt stand. Und wie sich da die Balken verzogen haben, das alles zu sehen. Und dann wirklich mit Millimeterarbeit da wieder neue Balken einzusetzen. Und das Ganze wieder neu aufleben zu lassen, das hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen, obwohl es halt fremd war zu meiner Tischlerarbeit, die ich halt vorher gemacht habe, als Möbeltischler speziell, war das halt eine ganz neue Erfahrung. Das hat mir halt eine Menge Spaß gemacht und ich fand auch die Arbeitsweisen dort sehr schön. Also es war jetzt mit weniger Stress verbunden. Dort wurde halt gesagt, hey, ihr habt Zeit, es geht jetzt nicht irgendwie, dass das schnell gemacht werden muss, aber bitte macht es auf jeden Fall dann ordentlich und gewissenhaft. Und die Arbeitsweise hat mir halt sehr getaugt und habe mich einfach in der Zeit dort sehr wohl gefühlt mit der Arbeit. Das war so das Ding, was mir groß hängen geblieben ist, wo ich am meisten von gelernt habe. Genau. Und auch in Bamberg bei der Familie, wo ich war, habe ich auch schöne Projekte gehabt. Da haben wir quasi oben das Kinderzimmer im Dachstuhl ausgebaut. Da haben wir den ganzen Dachboden quasi schick gemacht und haben da den ganzen Innenausbau gemacht. Da war Lehmputz unter anderem mit dabei. Habe ich vorher auch noch nie gemacht und das war auch eine ganz spannende Sache, da den Lehm anzurühren und das dann da an die Wand zu bappen. Das war schon echt eine coole Sache. Ja, also eigentlich hatte ich an allem Spaß, wo ich bisher gearbeitet habe und es ist mir auf jeden Fall alles irgendwo hängen geblieben.
Mhm. Du hast jetzt gesagt, in Liechtenstein, das war jetzt was Besonderes. Gibt's sonst noch irgendwie einen besonderen Ort, der es dir besonders angetan hat, aus irgendwelchen Gründen?
Ja, also vor allem da, wo ich länger geblieben bin, hat mir das sehr, sehr gefallen, hat es mir sehr angetan. Einfach um ja in diese, wie soll ich sagen, in diese Familienstrukturen reinzukommen oder bei den Leuten, die besser kennenzulernen. Liechtenstein speziell war schon wundervoll, allein auch wegen der Region dort. Und die Leute, die hatten uns am Anfang, also die haben uns sehr, sehr wohlgesonnen begrüßt, aber man hat gemerkt, da war erstmal eine Distanz da, weil wir von außen kommen. Und ja, und das hat sich dann halt innerhalb dieser Zeit sehr schön entwickelt. Also diese Distanz war dann schnell weg und dann hat man irgendwie mit dazugehört. Wir sind untergekommen in einem Gasthaus, wo das auch von Familientraditionen schon Ewigkeiten da war und auch viele Gesellen da schon untergekommen sind. Und dadurch, dass wir dann halt länger geblieben sind, haben wir die halt dann auch besser kennengelernt. Man saß dann abends da, hat noch ein Bierchen getrunken zusammen, hat auch mal über andere Dinge geredet als nur die Wanderschaft oder nur die Arbeit. Und dann waren wir einfach auf einer persönlichen Ebene ein bisschen mehr verbunden. Das war doch auch sehr schön. Und ja, auch jetzt, wie gesagt, in Portugal war das ein Riesenereignis für mich. Also da hatte ich auch tolle Begegnungen mit Leuten, die da Urlaub gemacht haben. Und auch mit Portugiesen, die da super aufgeschlossen waren. Also es ist immer wieder irgendwie, dass man doch tolle Begegnungen macht den ganzen Tag über. Und ja, hat mir auch sehr geholfen, auf jeden Fall in meinem Weltbild, dass es einfach wirklich sehr viele aufgeschlossene Leute gibt, die einem weiterhelfen oder einfach mal ein Gespräch suchen, um zu fragen, hey, was macht ihr da eigentlich? Und da kommen schon immer wieder tolle Sachen zusammen.
Es klingt für mich so, als hättest du dich selber auch jetzt in dem Jahr auch ein bisschen besser kennengelernt. Kann das sein, dass man so ein bisschen ja, merkt, was ist einem persönlich eigentlich wichtig? Du hast jetzt schon von so Arbeitsweisen erzählt, die dir wichtig sind. Familienanschluss, Gemeinschaft ist dir wichtig. Mhm. Hast du noch mehr ja, Sachen erkennen können, die dir persönlich wichtig sind, von denen du gar nicht wusstest, dass sie dir wichtig sind? Oder wie wichtig der Stellenwert eigentlich ist in deinem Leben?
Also was ich vor allem sehr speziell mitgekriegt habe, ist, wenn du lernst zu beißen und dran zu bleiben, wird sich das am Ende auszahlen. Und das immer wieder so da, wo es am schwersten war, da durchzugehen, war es im Endeffekt eine super Sache, die sich dann ergeben hat. Und ja, das ist eine Sache, auf jeden Fall das Beißen lernen, dranbleiben und sich nicht irgendwie sich selber abwimmeln oder abwimmeln lassen, nicht gleich das erste Nein akzeptieren. Das war schon mal so eine Sache, die mich auf jeden Fall weitergebracht hat. Dann diese Gelassenheit, wie gesagt, in vielen Dingen, die mich auf jeden Fall jetzt begleitet. Und dadurch, dass ich halt viel mit mir auch alleine bin, habe ich auch gelernt, dass ich mit mir alleine sehr gut zurechtkomme, keine Ablenkung irgendwie brauche. Bin auch froh, wenn ich einfach mal eine entspannte Minute auf einer Parkbank verbringe, dort vielleicht noch ein Buch zück und nochmal was lese, ansonsten ein bisschen in der Weltgeschichte rumgucke, gar nicht viel machen muss vielleicht jetzt im Moment, einfach dankbar bin, dass ich jetzt gerade hier sein darf. Und das sind halt solche Dinge, die du auf jeden Fall unterwegs lernst. Und auch Dankbarkeit ist auf jeden Fall ein großes Ding, was du lernst in der Zeit. Mhm. Genau.
Dankbarkeit für einen Schlafplatz dann, ne? Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Genau. Oder mit eins der also elementaren Sachen einfach. Mhm. Ne? Und hast du denn jetzt in dem Jahr einen Schlafplatz gehabt, der sich unterschieden hat zu anderen Schlafplätzen, der besonders war?
Ja, doch. Also kann ich wieder nur zurückkommen auf Portugal. Also Portugal war halt doch viel Abenteuer. Und da ist unter anderem das Abenteuer gewesen, abends immer einen Schlafplatz zu finden. Und wir haben da knapp 80-90% draußen geschlafen von den 5 Wochen, die wir da waren. Und da waren halt ganz verrückte Plätze dabei. Also wir waren beispielsweise an einem sehr westlichen Punkt von Portugal. Das war das Capo Espichel. Und das ist, da ist ein Leuchtturm, ganz großer. Und vor dem Leuchtturm, am westlichsten Punkt quasi, war da so ein ganz verlassenes Gebäude, was voller Graffiti war. Und direkt an der Klippe dran. Und das war halt einer der Schlafplätze. Der hat es mir sehr angetan, weil im ersten Moment war es uns beiden sehr gruselig dort. Also es war wirklich sehr unheimlich. Und dennoch haben wir gesagt, hey, wir bleiben hier, wir pennen hier, wir bauen hier unser Lager auf. Und das war halt Wahnsinn, weil nachts, wo es dann wirklich stockduster war, hat dann ein sehr krasser Wind aufgezogen und der hat halt diese feuchte Luft dann über uns getragen. Und das sah aus, als wenn wir völlig im Nebel stehen würden. Also es war so eine feuchte Luft, dass du wirklich keine 30 Meter mehr nach vorne schauen konntest. Es war alles diesig. Und das hat halt dieses ganze Ding dann nochmal unheimlicher gemacht. Also es war wie in dem Film Silent Hill, dass einfach plötzlich so eine ganz eigenartige Stimmung da aufkam. Ja, und das war ein Moment auf jeden Fall, der sehr speziell war zum Schlafen. Und dann hatten wir auch wiederum...
Aber zum Aufwachen wahrscheinlich auch dann mehr. Zum Aufwachen, wenn ihr geschlafen ja. habt überhaupt.
Also wir waren ja noch lange auf jeden Fall wach und haben uns da umgeschaut, saßen dann an einem Fenster, wo der Mond dann da reingeschienen hat, weil das die einzige Lichtquelle war, die wir dort hatten. Und dadurch konnten wir uns dann halt auf diesen Raum, auf das Ganze halt mal einlassen. Und das war schon eine sehr geile Stimmung dort, die wir dann einfach da erlebt haben. Das Schöne war, dass wir zu zweit waren. Dadurch war es dann auch nicht mehr ganz so gruselig. Haben wir uns dann schnell dran gewöhnt und haben uns dann mit ein paar lustigen Gesprächen abgelenkt. Und ja, war schon auf jeden Fall so, dass es einer der herausragenden Schlafplätze war von dem Ganzen. Wir hatten auch trotzdem auch andere coole Schlafplätze. Wir haben zum Beispiel direkt am Meer gepennt in so einem verlassenen Ferienhaus. Oder mitten in den Bergen hatten wir auch ein verlassenes Haus gefunden, wo der Balkon offen war und wir konnten direkt ins Tal runterschauen. Sind mit dem Sonnenaufgang dann wach geworden und hatten in der Nacht einen wunderschönen Sternenhimmel und sowas direkt über uns. Also ist schon cool, was man sich dann so aussucht nachts, wo du eigentlich nicht weißt, wohin es dich jetzt irgendwie führt. Und dann stehst du plötzlich vor so einem verlassenen Haus und siehst darin einen riesen Luxus. Und das ist schon cool, solche Sachen mal mitzuerleben. Ja,
und vielleicht, wenn du am Ende deiner Wanderschaft bist, wann auch immer das sein mag, vielleicht magst du dann ja nochmal vorbeikommen und wir sprechen dann nochmal, weil ich finde es sehr spannend, was du denn dann alles wirklich so von deinen Ideen umgesetzt hast oder was noch an neuen Ideen dazugekommen ist.
Mhm.
Und so machen, für deine Pläne nach der Walz.
Würde mich freuen.
Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als fix bedankt,
bleibt gesund.